Sponsorinfo.
Hallo ihr Lieben. Es geht auch sofort los mit der Folge. Doch vorher noch ein kurzer Hinweis, wie ihr euren Hund das ganze Jahr über vor Flöhen und Zecken schützen könnt. Das Ganze unterstützt von unserem Sponsor MSD Tiergesundheit. Wie ihr vermutlich wisst, gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Und ich will euch hier auch gar kein bestimmtes Mittel empfehlen. Meine einzige Empfehlung ist, geht zu eurer Tierärztin oder eurem Tierarzt und lasst euch beraten, wie so ein ganzjähriger Schutz erreicht werden kann. Warum? Weil es die Parasiten vor dem Hintergrund des Klimawandels eigentlich das ganze Jahr gibt. Flöhe sowieso, aber eben auch Zecken. Die haben im Herbst, wenn es feucht ist, beste Bedingungen, sind aber auch im Winter schon ab 4 Grad wieder aktiv. Kein Wunder, dass auch die von Flöhen und Zecken verursachten Krankheiten auf dem Vormarsch sind. Darunter so gefährliche Infektionskrankheiten wie Anaplasmose, Borreliose oder auch Babesiose, die sogenannte Hundemalaria. Und das können wir unseren Tieren ersparen, wenn wir auf einen ganzjährigen Parasitenschutz achten. Ja, und wie das am besten geht, das erfahrt ihr in eurer Tierarztpraxis eures Vertrauens. Und jetzt viel Spaß mit der Hunderunde.
Sponsorinfo Ende.
Hunderunde. Profi-Tipps vom Hundecoach.
Es ist super, super aufregend heute für uns. Erstmal hallo ihr Lieben. Wir zeichnen tatsächlich heute die 100. Folge für euch auf. Es ist unfassbar viel passiert in all diesen Folgen. Wir haben ja schon ein bisschen was in unserem Teaser erzählt. Aber ihr seid einfach der Hauptgrund, wieso es überhaupt 100 Folgen gibt. Und dafür wollen wir uns einfach nochmal bedanken für euer Vertrauen, für eure ganzen Geschichten. Einfach alles, denn ihr seid einfach wahnsinnig toll und macht diesen Podcast erst so richtig schön lebendig, ne Lisa?
Ja, total. Also auch nochmal von mir ein ganz, ganz großes Dankeschön. Vielen, vielen Dank für eure ganzen Videos, Nachrichten, für euren ganzen Input, für euer Feedback, auch für eure Kritik. Das nehmen wir immer sehr gerne mit und an und ja, vielen, vielen, vielen Dank.
Es ist einfach herrlich, herrlich schön. Und ich weiß nicht, ob ihr es schon hören könnt, aber wir sind tatsächlich mal wieder draußen. Ich glaube, man hätte es uns in letzter Zeit nicht zugetraut, weil wir sehr häufig im Studio momentan aufzeichnen.
Ja, wir waren große Faultiere.
Aber wir haben es wieder nach draußen geschafft. Also wir sind sozusagen ein bisschen zu unseren Wurzeln heute zurückgekehrt. Und für diese 100. Folge haben wir uns natürlich auch was Tolles und Besonderes für euch überlegt. Und deshalb gehen wir auch inhaltlich zu den Wurzeln zurück, denn wir sind heute im Wolfscenter in Dörferden, mitten in Niedersachsen. Und an unserer Seite ist heute der liebe Frank, der Inhaber vom Wolfscenter. Herzlich willkommen und danke, dass wir heute bei euch sein dürfen.
Ja, hallo, schön, dass ihr da seid.
Also ich muss gestehen, ich bin ja ein bisschen aufgeregt. Ich habe Wölfe bisher nur immer aus der Ferne im Zoo gesehen und bei euch ist man schon sehr nah dran. Ich war nämlich noch gar nicht hier bei euch. Also da vorne liegt zum Beispiel gerade einer, ein bisschen am Dösen wahrscheinlich. Also ich bin sehr aufgeregt, es ist aber auf jeden Fall sehr schön, wir haben perfektes Wetter abgepasst. Es könnte nicht schöner sein, es ist ein richtig, richtig toller Herbsttag, die Sonne scheint und wir sitzen hier schön auf einer Bank im Wolfscenter. Wahnsinn, herrlich. Aber Frank, bevor wir uns ein bisschen genauer mit dem Wolf befassen, hätte ich die Frage an dich, warum der Wolf und wann war der Punkt, wo du gesagt hast, okay, es muss ein Wolfscenter her?
Ja, das geht auf eine Kanada-Rundreise zurück, die wir im Jahr 2005 gemacht haben, in den Rocky Mountains. Ja, es war eine tolle Zeit. Die letzte Woche waren wir auf Vancouver Island. Und naja, wir fuhren so durch die Gegend. Und weil ich vorher schon auch in Kanada war, aber auch in Alaska, wusste ich zu dieser Jahreszeit im Mai, wir werden Bären sehen, weil die schon wieder unterwegs sind. Elche natürlich würden wir sehen. Das war mir alles im Vorfeld klar. Aber in der Tat haben wir dort vor Ort in freier Wildbahn und immer in Highway-Nähe an 4 verschiedenen Orten insgesamt 9 echte wildlebende Wölfe gesehen am helllichten Tag. Und das hat meine Vorstellungskraft völlig überstiegen. Naja, das war natürlich ein besonderer Moment. Und so kurz bevor wir wieder Vancouver ansteuerten, um ja dann auf die Insel überzusetzen, fuhren wir durch eine klitzekleine Stadt und da gab es so ein Schild am Highway. Da standen 2 Wörter drauf. Oben stand Wolf und unten Center. Ja. Und das machte natürlich irgendwie neugierig. So, und dann folgten wir dem Schild und haben herausgefunden, das war so ein klitzekleiner Zoo. Besser gesagt ein Wildtiergehege, ein Wolfsgehege Es war wirklich klein, überschaubar, schnell gesehen. Aber was es so spannend machte, war die Tatsache, dass eine junge Frau damals auf uns zukam und sagt, schönen guten Tag, ich heiße so und so und arbeite hier. Und ich gebe hier regelmäßig Informationen und kleine Vorträge. Und es ist jetzt gleich wieder soweit, hören Sie doch gerne zu. Und das haben wir auch gemacht. Und diese Art und Weise, wie sie das gemacht hat, also so Auge in Auge mit uns als Besucher, mit uns als Publikum, das hat uns sehr, sehr neugierig gemacht. Ja, und zurückgekehrt nach Deutschland, wie gesagt, im Jahr 2005. Da gab es natürlich schon das Internet, aber es war noch nicht so technisch durchfrisiert, so wie wir das heute kennen. Trotzdem begann ich einfach mal bei Suchmaschinen das Wort Wolf, Wölfe, Deutschland einzugeben. Ganz oben stand dann plötzlich was von Wölfe, Sachsen, Lausitz, Monitoring. Und ich so, hä, was ist das denn? Und habe dann festgestellt, wir sind im Jahr 2005 und haben tatsächlich echte wildlebende Wölfe. Und dann habe ich irgendwann so eins und eins und eins und eins zusammen addiert und mir gesagt, Mensch, ich bin im Umfeld der Milchviehwirtschaft aufgewachsen. Also ich kenne Kühe ganz gut, komme aus einer Jägerfamilie und habe gesagt, Mensch, diese Tierart, so sie sich ja weiter ausbreiten wird, das liegt ja in der Natur der Dinge. Da werden aber auch eine Reihe von Konflikten in Deutschland auf uns zukommen. Und dafür setze ich mich ein. Ich möchte tatsächlich so ein Besucherzentrum bauen, also ein Wolfcenter in Deutschland aufbauen. Ja, und das Ganze ist jetzt mittlerweile fast 15 Jahre her, denn so lange gibt es uns jetzt
Wahnsinn.
Fast schon.
Wahnsinn. Mhm. Ja. Wie hat denn dann alles angefangen und wer war der erste Wolf und gibt es ihn auch noch?
Ja, es hat angefangen, einen Schritt weit vorher beleuchtet. Man kann ja nicht einfach einen Zaun bauen und Wölfe herholen. Man braucht also ein breites Spektrum an verschiedenen Genehmigungen. Natürlich braucht man eine Immobilie, es war also ein langer Weg. Und man muss ja sachkundig sein. Und das musste ich auch nachweisen und habe eine Fülle von Fortbildungen, die ich mir selber auferlegt habe, durchlaufen. Und in dem Zuge habe ich die leider mittlerweile verstorbene Frau Dr. Dorit Feddersen-Petersen kennengelernt, die ja an der Universität in Kiel an Wölfen in Gehegen geforscht hat. Und seinerzeit sagte Dorit zu mir, Mensch Frank, wenn dir das wirklich gelingt, was du da vorhast in Dörfern, also so ein Wolfcenter aufzumachen, dann kannst du unsere letzten Wölfe haben, weil sie müssen abgegeben werden, der Tag rückt näher. Und ja, so hat sich da echt was meiner Meinung nach Tolles und Sinnvolles zusammengefügt. Wir brauchten Wölfe, sie hat welche abgegeben und wir haben seinerzeit dann 4 Grauwölfe, europäische Grauwölfe von ihr, also von der Universität Kiel übernommen, die leider nicht mehr leben. Ja. Selbst der älteste Wolf schafft es dann nicht und seinerzeit waren sie auch schon im besten Alter, als sie hierher kamen. Ja. Aber für mich war das damals eine ganz besondere Situation, als die Tiere hier ankamen, sie ins Gehege eingesetzt wurden, diese Schieberklappen von der Transportkiste geöffnet wurden und die dann herauskamen, um ihr neues Heim, ne, also das neue Gehege zu erkunden.
Was macht denn den Wolf für dich einfach aus?
Ich finde zwei Aspekte am spannendsten. Zum einen, dass sie eine hochsoziale Tierart sind. Sie leben in Familien, wir sagen ja dann Rudel. Und der zweite Aspekt ist allerdings eben auch, sie sind Jäger. Ja, das sind wir Menschen auf gewisse Art und Weise auch. Der eine mehr, der andere weniger. Ich glaube, es gibt auch da eine gewisse vorsichtige Vergleichbarkeit. Aber es ist in der Tat schon so, dass mich da der Beutegreifer im Wolf mehr anspricht als das Beutetier selbst. Ja.
Welche allgemeinen Merkmale hat denn so der Wolf, dass wir nochmal uns den Wolf ganz genau angucken, äußerlich, aber vielleicht eben auch charakterlich.
Ja, ich hatte mal einen Lehrer, der uns gesagt hat, wenn ihr Tiere erkennen wollt, die sich aber in sich irgendwie alle so ähnlich zu sein scheinen, diese verschiedenen Arten, gerade bei Greifvögeln ist das manchmal schwer, da sagt er, ihr müsst auf den Mercedes-Stern achten. Und wir so, hä, was meint er da denn mit? Dann hat er uns das beigebracht. Und ich sag mal so, beim europäischen Grauwolf, da drüben läuft einer, der Mercedes-Stern, also sein Erkennungsmerkmal, ist zum Beispiel die dunkle Schwanzspitze, die, also wir sagen die Rutenspitze, die ist ja schwarz. Wir sehen so Striche am Rücken, auch in schwarz. Ja? Das ist die Schabracke, wie so ein Sattelfleck, wo man drum herum gemalt hat. Dann sehen wir diesen hellen Bereich unter dem Fang, ja? Also unter dem Unterkiefer. Das sind so unter anderem Erkennungsmerkmal. die Hundeinteressierten unter uns, die sich vielleicht selber zu Hause den deutschen Schäferhund halten, wenn sie ihren Hund neben einen Wolf stellen könnten und beide Tiere bleiben ruhig stehen, dann würde man sehen, der Schäferhund hat in der Tat eigentlich deutlich größere, höhere Ohren.
Ja.
Das sieht man so im Alltag vielleicht nicht. Machen wir uns ja auch keinen Kopf drum, muss auch nicht. Aber auch das ist so ein markantes Merkmal.
Definitiv. Wir haben gerade einen Schäferhund-Welpen, inzwischen der vierte. Und dementsprechend sind die Ohren natürlich noch überproportional riesig gerade. Aber bei Taylor wird das so langsam. Und Lisa hatte einen Mali, also einen belgischen Schäferhund. Also das ist natürlich körpergrößentechnisch vielleicht eher...
Nee, völlig unterlegen. Also der Schäferhund ist ja noch mal viel größer als ein belgischer Schäferhund.
Ja, aber die Öhrchen passen ein bisschen besser.
Nee, Nala hatte auch so Fledermausohren. Die sind ja mehr so dreiecksförmig, das ist ja... bei Hunden wirklich völlig anders.
Die stehen halt richtig, ne?
Ja, also das ist halt wirklich Dreieck, ne? Also es ist ja ganz deutlich zu sehen, dass die so Dreiecksformen haben. Und beim Schäferhund sind es ja Fledermausohren. Halt. Also die stehen ja einfach gerade hoch.
Ja, das stimmt.
Bei den Schlappohren ja nochmal ganz, ganz anders, ne?
Ja.
Und bei vielen Hunden steht ja auch eins, klappt eins. Also das ist wirklich... Wir können ja mal Fotos vergleichen vielleicht dann. Da seht ihr das dann auch ganz, ganz deutlich, was wir hier meinen.
Definitiv.
Ja, und wenn wir uns den Charakter angucken... sage ich, wenn wir Erwachsene oder wir sagen adulte Wölfe haben, auf mich wirken sie ausgeglichen.
Die beiden Wölfe, die wir hier gerade beobachten können, die sind auf jeden Fall sehr entspannt.
Ja.
Der eine schläft ja halb.
Ja, das ist unser Sirius, der hier vorne schläfrig wirkt. Die Augen gehen auf, zu. Ja, meine Tochter würde sagen, der chillt.
Ja.
Das ist ja so das neumodische Wort dafür. Während da drüben der Remo gerade in die linke Richtung von uns aus betrachtet gegangen ist.
Ja, aber auch sehr entspannt, ne? Also einfach super ruhig da lang geht.
Ja.
Waren hier nicht vor kurzem sogar noch drei?
Ja, in der Tat. Ne? Unser Odin ist verstorben.
Und der war, glaube ich, im August, müsste der noch da gewesen sein.
Ja,
da war ich nämlich hier, genau. Und da hat man ihm auch schon angesehen, dass der ordentlich alt war.
Ja, unser Odin ist verstorben. Und ja, mit 14 Jahren ist man als Wolf allerdings auch schon echt alt. Ne?
Ja.
Egal, ob als Dame oder als Herr, das ist schon fortgeschrittenes Alter.
Klar.
Hast du einen Zeitpunkt, wann Wölfe wirklich aufgetreten sind, wann man nachweislich sagen kann, es gab Wölfe?
In Deutschland?
In Deutschland oder auch generell.
Wir müssen einen kleinen Exkurs in die Geschichte machen. Ja, ich habe es als Kind noch erlebt, das getrennte Deutschland, also das aufgeteilte Deutschland in BRD und DDR, wie man sagte. Und 1990 war ja formell die Wiedervereinigung herbeigeführt. Aber zu DDR-Zeiten, als wir eben noch eine getrennte Nation waren, stand der Wolf dort im Jagdrecht als bejagbare Tierart drin. Und in der Tat hat es seinerzeit immer mal wieder einzelne Wölfe in der ehemaligen DDR gegeben. Per Jagdrecht durften die und wurden auch alle geschossen. Mit der Wiedervereinigung sind ja die Gesetze des Westens auf den Osten angewandt worden, also auf die neuen Bundesländer. Und das führte dazu, dass der Wolf über Nacht quasi als eine streng geschützte Tierart eingestuft wurde, obwohl wir den selber hier im Westen gar nicht hatten. Und es war dann wohl 1996, dass eben an der deutsch-polnischen Grenze, aber auf deutscher Seite, Bundesförster einen Wolf entdeckt haben. Und dieses Tier blieb. Zwei Jahre später gesellte sich ein zweiter Wolf hinzu. Und oh Wunder, es war das gegengeschlechtliche Tier.
Ja.
Wir hatten ein Pärchen, was eben dann zur ersten Reproduktion im Jahr 2000 führte. Und dann hatten wir über Nacht mit der Geburt der Welpen von Pärchen den Status Wolfsrudel erreicht.
Ja, Wahnsinn.
Das waren die ersten Wölfe.
Wie viele unterschiedliche Wolfsarten gibt es denn so auf der Welt? Kann man da irgendwas zu sagen konkret?
Ja und nein. Da sind die Fachleute sich manchmal nicht so einig.
Was sind denn so die bekanntesten Wolfsarten?
Ich denke mit Blick hier eben auf Europa, der europäische Grauwolf.
Und wie viele verschiedene Wolfsarten habt ihr hier bei euch?
Wir haben heute den europäischen Grauwolf hier und haben 2x2 weiße Wölfe.
Dann lass uns doch mal ein bisschen genauer auf die ganzen Sinnesleistungen des Wolfes schauen, denn die finden wir beim Hund ja auch wieder. Ich würde gerne anfangen mit dem Geruchssinn. Ist beim Hund ja auch mit am spannendsten.
Ja, der Geruchssinn ist natürlich sehr ausgeprägt. Ich merke mir tatsächlich nicht immer diese Millionenmengen an Rezeptoren, aber es ist eine ganze Menge.
Ich kann das ja noch mal ganz kurz mit Zahlen belegen. Also beim deutschen Schäferhund hat man tatsächlich 250 Millionen Riechzellen. Und beim Dackel einfach nur mal so, der hat ja auch noch eine relativ lange Nase, aber natürlich körpergrößenmäßig nicht so ausgeprägt. Bei dem sagt man so 150 bis 175 Millionen Riechzellen.
Das ist schon nochmal ein riesiger Unterschied. Ne?
Mareike, was hast du in deiner Nase?
Weiß ich nicht.
Einigen wir uns so auf 1 bis 2 Millionen?
Okay, wenn du das sagst, dann ja.
Ja, tatsächlich ist ungefähr so. Und unser menschliches Gehirn hat 1% Riechleistung und das Hundegehirn hat 10% Riechleistung. Also 10% des Gesamtgehirns sind fürs Riechen abgestellt.
Wow.
Ja. Das ist eine Menge, genau, aber das ist ja genau das, was wir sagen, das Riechorgan ist einfach auch beim Hund, wie genauso beim Wolf, einfach das wichtigste Organ, was sie besitzen und damit am meisten machen. Bloß das Organ, was für uns Menschen leider am wenigsten ausgeprägt ist und womit wir meist nicht viel anfangen können. Ja. Kommandos über die Nase geben, geht nicht. Kommunizieren über die Nase, schwierig, außer wir schwitzen viel oder haben Angst. Aber das sind ja eher Sachen, die will man dem Hund eigentlich nicht präsentieren. Ne? Und dem Wolf meist auch nicht.
Ja.
Ja, das stimmt. Wie setzt der Wolf denn seinen Geruchssinn ein? Ist das sehr ähnlich wie beim Hund?
Ja, ist natürlich, wie soll man sagen, in der gegenseitigen Beriechung als Wolfsindividuen untereinander wichtig. Aber er wird es sicherlich draußen, wenn er eben im Territorium unterwegs ist, auch brauchen, um eben zu erriechen mit Blick auf Beute. Ist die Beute geeignet oder nicht? Ist sie frisch? Aber auch im Erschnuppern beispielsweise. Ja, folgendes Beispiel. Wir haben ein Territorium, da lebt ein Wolf. Sagen wir eine Wölfin. Lebt für sich alleine schon 2-3 Jahre dort vor sich hin. Ein Single. Residentes Einzeltier, wie wir sagen. Und am Tage X kommt ein Junggeselle des Weges vorbei, also ein Wolfsrüde, und kreuzt ihr Territorium. Und das ist das, was ich gerne mal miterleben würde, aber es ist nicht realistisch, das zu können. Dieser Wolfsrüde wird erschnuppern können, Mensch, hier markiert im Territorium immer nur eine Dame, eine Wolfsfee.
Ja.
Kein Herr, kein Rüde. Und wenn er es darauf anlegt, dann wird er sie finden. Mhm. Und wie die das ganz genau machen, das will ich gerne mal wissen. Mhm. Und gerne dann auch miterleben, wenn er sich entscheidet, ich will die finden. Mhm. Ja, er wird sie finden. Dieser Erstkontakt, ja, wie das aussehen. Wohl abläuft.
Ja. Dass er eine Blume mitbringt. Und
ja, eine Rose quer im Maul, ja.
Ja, schon eine romantische Vorstellung, ja. Ja, das ist das, was die Hunde ja auch machen, die schnattern dann ja so. Die riechen ja an irgendwelchen Stellen, sabbern und schnattern dann ja so und klappern ja so mit den Zähnen, ne? Damit nehmen wir ja den Duftruf immer weiter auf. Und es gibt ja wirklich Stellen, da schnuppern sie immer wieder, weil da immer wieder eine bestimmte Dame hinpieselt, der sie ihr Herz halt auch am liebsten schenken würden.
Tja.
Bloß unsere Hunde sind nicht so frei und können nicht nachsuchen gehen.
Ja.
Obwohl es viele gäbe, die es gern täten, sicherlich.
Das glaube ich auch.
Ja. Ich glaube auch, es gibt ein paar, die würden da gerne eine Fährte
aufnehmen. Ja.
Die wären auch tagelang unterwegs, um ihre Dame zu finden.
Ja.
Vielleicht nochmal zum Thema Sinnesleistung, wenn ich das einwerfen darf. Der Sehsinn, der Gesichtssinn, da finde ich sehr bemerkenswert bei Wölfen. Das hat man auch durch Forschung belegt. Stellen wir uns mal ein großes Rudel Hirsche vor. Ja? So, die chillen so vor sich hin und jetzt kommt ein Wolf oder zwei. Und es ist ja nicht so, dass die Wölfe wie von der Hornisse gestochen dann auf die Hirsche zurennen und jetzt packen wir euch. Hatte ich ja schon gesagt, die sind sehr gemäßigt. Ja, gehen ebenso gemäßigt, vielleicht jetzt in meinem Beispiel, und so wurde es auch gefilmt, löse ich gleich auf, gehen auf dieses Hirschrudel zu und mal gucken, was heute so passiert. So, und die ersten Hirsche gehen zur Seite, wollen natürlich einen Sicherheitsabstand für sich. Und dann stellen wir fest, Mensch, jetzt fangen die Wölfe an zu galoppieren und knüpfen sich einen Hirsch vor. Mhm. Da stehen aber ja 100. Warum dann den, der vielleicht sogar mittendrin steht, als Beispiel? So, und dann beobachten wir die Wölfe und stellen fest, ja, den Hirsch haben sie dann irgendwann auch gepackt. Also sie haben ihn erreicht, gepackt, gefangen, verletzt, geschwächt, getötet und fressen ihn an. Wenn man das alles, und das hat man in Nordamerika geschafft, wenn man das alles filmt und lässt den Film in Zeitlupe ablaufen. Und das hat es, wie gesagt, in meinem Beispiel in Nordamerika nämlich genauso gegeben. In einer Winterlandschaft hat man plötzlich festgestellt, dieser Hirsch, für den die sich entschieden haben, hatte eine Einschränkung an einem der beiden Hinterbeine. Mhm. Für uns Menschen, also für mich als Betrachter am Bildschirm, sah der Hirsch aus, genau wie alle anderen auch. Und für mich bewegte der sich auch genauso flink und schnell wie alle anderen auch. Und trotzdem war der ein paar Prozent schwächer als anscheinend die meisten anderen. Und was ich damit sagen will, ist, die Wölfe haben so einen Blick wie so einen Bewegungsscanner. Mhm. Die können genau sehen, der da drüben hat eine Schwächung und der gehen wir nach.
Ja, ist schlau einfach, ne, sich den Schwächsten rauszusuchen, weil die Erfolgschancen einfach höher sind. Und das ist genau, was du sagst, ne, wenn man bedacht auf die Jagd geht, dann verschwendet man möglichst wenig Energie, weil ja die Jagd auch mal erfolglos dahergeht. Das heißt, die müssen schon hohe Chancen geben, dass das auch mal zum Erfolg kommt. Also muss man sich die raussuchen, die möglichst schwächer, älter, kränker sind oder ein leichtes Defizit haben.
Und es dient auch ein Stück weit wieder dem Eigenschutz. Denn stellen wir uns einen ausgewachsenen Bison vor, wo die Wölfe sagen, ja, der ist topfit, aber wir probieren es mal. Wenn der einem Wolf einen von Kopf tritt, dann ist aber auch Feierabend.
Dann ist auch Feierabend,
und das wissen die Wölfe, natürlich durch Versuch und Irrtum aus der Jugend auch ein Stück weit, wissen sie auch, oh, bei dem müssen wir aber lieber großzügig Abstand einnehmen.
Ja.
Wie sieht es denn mit dem Gehörsinn aus beim Wolf? Wie nutzt der den?
Also auch da zuerst, wir Menschen, wir hören ja so im Frequenzband von 20 Hertz bis etwas über 20.000. Der eine kann sogar noch heller hören, der andere weniger. Hängt natürlich auch mit dem Altern zusammen. Bei mir ist es nicht mehr so viel. Aber auch da weiß man aus der Forschung, dass Hunde einiges über 100.000 Hertz, wenn sie möchten, noch registrieren können. Also da hören wir Menschen schon lange nichts mehr. Und das finde ich immer so spannend, wenn ich Hundespaziergänger sehe. Und Fifi, sage ich gerne, Fifi steht am Waldrand und steht da still und guckt und schwenkt den Kopf so hin und her. Ja, man sieht richtig, wie er seine Ohren in unterschiedliche Positionen bringt, weil er möglicherweise sich dann besser orientieren kann. Und dann sagt der Hundehalter, komm, wir wollen weiter, da ist nichts. Ja, ich denke, wenn Sie wüssten, was da wahrscheinlich jetzt gerade spannend ist für den Hund ist. Ne?
Ja,
aber weil wir es nicht hören können, meinen wir dann vielleicht hier und da, ja, dann kann er ja auch nicht sein.
Ja, oder man lässt es halt auch gar nicht zu, ne? Dass man irgendwie denkt, so, nee, wir wollen jetzt nach Hause, wir haben jetzt keine Zeit mehr dafür.
Auch das,
Es ist das typische Mauseloch, ne? Hunde stehen vorm Mauseloch und die Ohren bewegen sich von links nach rechts, weil sie genau hören und auch riechen, dass da wer drin wohnt. Wir sehen es nicht und sagen dann, da ist nichts, weiter geht's, ne?
Kann ich ein Liedchen gerade von singen?
Ja.
Ja, Taylor buddelt gerade nur.
Und steht sie vorher auch drüber und bewegt
und
ihre Ohren?
Ja, die steckt richtig in den Kopf rein. Aber so richtig. Die ist richtig auf Mäusejagd. Gott sei Dank hat sie, glaube ich, noch keine erwischt, aber sie ist richtig auf Mäusejagd.
Wenn wir mal wieder Schnee haben und wir haben einen schönen Tag und sehen vielleicht einen Fuchs auf einer Weide, wie er stillsteht, aber er schwenkt den Kopf so um die Halsachse.
Ja.
Und dann springt er vielleicht im nächsten Moment empor, um sich dann durch die Schneedecke hin durchzustoßen mit der Nase. Mhm. Das nennen wir Mäuseln. Dann ist es eben auch der ausgeführte Mäusesprung. Ja. Und zack, hat er vielleicht tatsächlich eine Maus entlang.
Ja.
Die er nicht sehen kann vorher. Nur überhören ortet er sie.
Ja, er hat das auch gemacht am Anfang. Und ich habe immer gesagt, sag mal, ist an dir ein Känguru vorbeigelaufen? Also vorbeigegangen irgendwie? Hast du halbes Australien-Gen in dir? Weil es wirklich, dieser Sprung war immer so krass da rein in diese Bauten sozusagen. Oder dann immer so die Nase da rein und sie immer so voll Karacho da rein. Und man dachte sich so, okay, ist anscheinend ein Känguru, kein Schäferhund. Aber ja. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Wir haben jetzt schon ganz viel über das Territorialverhalten sozusagen gesprochen. Vielleicht können wir noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen, wie denn so genau die Lebensweise der Wölfen in freier Natur aussieht.
Auch da, wie immer, eine bunte Mischung aus Möglichkeiten. Wobei ich feststelle, wir Menschen wollen immer irgendwie so schwarz-weiß alles haben. Ne? Das ist immer so. Oder immer so. Oder es ist niemals so.
Mareike fragt mich jedes Mal.
Ja.
So oder so. Ich sage mal, nee, das gibt's nicht.
Ja.
Das ist nicht möglich. Und eigentlich fragt sie was und sagt danach schon direkt, ach, du sagst jetzt bestimmt wieder, das kannst du nicht genau sagen.
Ja,
genau. Also schön, dass das auch mal wer anders so macht.
mit Blick auf Territorialverhalten weiß man eben auch aus der Forschung, dass Wölfe im Grunde genommen schon territorial leben. Das heißt, bleiben wir mal bei einem Rudel. Ne? Also die Elterntiere sind ja die ortstreuen Tiere, während der Nachwuchs am Tage X früher oder später abwandert, neuer Nachwuchs wird gezeugt. Also es sind letztendlich die Eltern, die permanent über Jahre dann im Territorium leben. Und eigentlich wünschen sie nicht, dass andere Wölfe hinzukommen. Mhm. Das ist so der Klassiker, das heißt aber nicht, dass es immer ausschließlich nur so ist. Denn das weiß man aus Nordamerika beispielsweise, aber auch aus anderen Gebieten, dass Wolfsterritorien, nehmen wir an, es gibt einen Nachbarrudel, dass deren beide Gebiete durchaus überlappen kann. Mal sind die einen Wölfe im Territorium, also im überlappten Territorium, und mal die anderen. Ist aber auch nicht der Klassiker. Umgekehrt gibt es aber eben auch Fälle, und die haben wir hier in Deutschland durch das Totfundmonitoring auch feststellen können, dass in der Tat dann aber doch fremde Wölfe oder ein einzelner fremder Wolf in ein Territorium kam, und das war denjenigen Wölfen, die dort drin territorial lebten, nicht recht. Und es kam zur Tötung des, wenn man so will, Einringlings. Mhm. Aber auch das ist bisher kein Massenphänomen. Mhm. Ja, und das Auftreten von Wahrscheinlichkeiten ist häufig ja an Bedingungen gebunden. Ich würde dann jetzt sehr wissenschaftlich werden. Ja, wenn Gebiete vorhanden sind, wo eben die Territorienmengen erreicht sind, wo die Natur sich gesättigt hat, der Lebensraum sich gesättigt hat, da ist es möglicherweise schon so, dass es da dann durchaus eher zu diesen territorialen Auseinandersetzungen kommt, ja. Die mit dem Tod enden können eines Wolfes, aber ja nicht müssen.
Ja, und sonst kann man ja sagen, dass Deutschland definitiv nicht gesättigt ist.
Das bisher, wenn wir uns die gesamte Bundesrepublik angucken, genau. Nein, nicht mal ein Drittel bisher. Ja. Mhm. Wir warten ja jetzt dieser Tage auf die aktuellen Zahlen des Wolfsmonitorings. Genau. Einmal im Jahr werden dann aber auch behördlich abgestimmt und bestätigt die durch das Monitoring festgestellten Wolfsterritorien bekannt gegeben. Kritiker sagen, ja, aber es gibt bestimmt noch ein paar Territorien mehr, wo auch niemand sagt nein, sondern ja, das ist durchaus denkbar. Aber das Wolfsmonitoring lebt ja auch davon, dass es Hinweise aus der Bevölkerung gibt, aus der sogenannten Bevölkerung, wer auch immer das dann im Detail ist, damit man dem nachgehen kann und auswerten kann. Und da mag sicherlich eine geringe Anzahl an Territorien noch mit hineingehören. Aber Wölfe können sich auf Dauer irgendwie nicht verstecken. Das heißt, jetzt gar nicht der Wolf in seinem Körper, sondern seine Hinterlassenschaften spätestens verraten ihn irgendwann. Ja. Sei es, der Jäger findet ein merkwürdig getötetes Reh im Wald oder der Klassiker, ein Schafhalter, das muss kein Berufsschäfer sein, das kann auch der Hobby-Schafhalter sein, sagt, oh, hier liegen drei tote Schafe, sowas habe ich noch nie gesehen, was war hier los? Und natürlich weiß man heutzutage, ja, das könnte durchaus der Wolf gewesen sein. Das wird untersucht, vielleicht bestätigt und ein Hinweis mehr fürs Monitoring. Aha, hier war ein Wolf am Meer. So, das heißt, diejenigen Wölfe, die heute nicht entdeckt werden mit ihren Territorien, werden nächstes oder übernächstes Jahr sehr wahrscheinlich dann mit entdeckt und aufgenommen im Bericht.
Also auch da Graubereiche.
Ja. Ja, definitiv. Jetzt ist es ja oft auch so, dass der Wolf ja, sag ich mal, eher negativ behaftet auch dargestellt wird und auch als Gefahr angesehen wird. Wie stehst du dazu?
Ja, ich glaube, das negative Image kommt aus einer langen, langen, langen Geschichte, die jahrhundertalt ist, der Ausrottung, weil er seinerzeit, und das glaube ich auch, und hätte ich, glaube ich, vor 300-500 Jahren auch so gesehen, als wirklicher Schädling angesehen wurde. Was ich damit sagen will, ist, wenn wir uns mal unsere Geschichte hier in Deutschland angucken und in anderen europäischen Ländern auch, aber hier mit Blick auf Deutschland, wir haben ja nicht nur Wölfe ausgerottet früher, dieses sogenannte Früher, was ja Jahrhunderte gebraucht hat, sondern auch Bären, Luchse, der Wisent ist hier verschwunden, Elche, das waren ja alles irgendwie aus der Sichtweise unserer Vorfahren, Tiere, die einen wie auch immer gearteten Schaden angerichtet haben, ein Gefahrenpotenzial dargestellt haben mit Blick auf Nutztierhaltung. Und seinerzeit hatten unsere Vorfahren ein paar Viecher, von denen sie leben mussten. Ja, das war alles nicht so dolle. Und wenn der Wolf da tatsächlich richtig reingelangt hat und hat den Schafbestand, die Ziegen oder das bisschen Rindvieh, was man hatte, wirklich stark dezimiert, dann war ja das eigene Überleben da wirklich nicht mehr gegeben. Dass die Leute da Wut und Hass hatten und nicht mehr damit einverstanden waren, sich selber die Landschaft untertan zu machen, auch mit den Nutztieren zusammen, dass man gesagt hat, hier mit Raubtieren, das passt hier nicht mehr, wollen wir nicht, sollen alle weg. So, und der frühere Adel hat das ja dann auch instrumentalisiert und richtig ein Ausrottungssystem davon gemacht, wo wiederum Bauern auch gezwungen wurden, mitzuhelfen. Nicht so, nächste Woche Samstag machen wir mal wieder eine Jagd, könnten Sie sich vorstellen, vielleicht dabei zu sein, sondern es hieß, Sie sind dabei und besser, Sie kommen. So war es ja teilweise. Und diese Lebensbedingungen haben wir ja glücklicherweise heute nicht mehr. Und wir hier in Deutschland, Geld fehlt immer an allen Ecken und Kanten. Gleichwohl sind wir trotzdem noch eine der reichsten Nationen der Erde. Und ich finde, wir sollten es uns wirklich leisten und leisten können und auch wirklich leisten, die Nutztierhalter da mit der Errichtung von sogenannten Herdenschutzmaßnahmen auch weiterhin zu unterstützen.
Bevor es jetzt zu politisch wird,
ja,
magst du vielleicht noch mal Menschen, die vielleicht auch Angst vor Wölfen haben. In Filmen werden sie oft auch immer sehr, sehr jagdtriebisch dargestellt und so weiter. Vielleicht kannst du diesen Menschen auch noch mal was mitgeben in dem Sinne, ach, es ist vielleicht gar nicht immer alles so wild, wie es auch dargestellt wird.
Ja, zwei Aspekte. Also ich kenne auch mit Menschen, die haben Angst vor Hunden. Und das darf ja auch sein. Also ich finde, man hat ja das Recht, so eine Angst zu haben.
Klar.
Und solche Menschen würden es wohl dann auch sein, neben anderen Charakteren, die sagen, ja, ich habe schon Angst vor Hunden, dann gehe ich doch nicht noch in den Wald, wo mir vielleicht ein Wolf begegnet, mit einem Gruselfaktor noch mehr Angst habe sogar. Und da sage ich, ja, das respektiere ich, das darf sein. Allerdings frage ich mich dann auch, wie rational ist die Angst zu beurteilen als Außenstehender. Und da können wir natürlich beim Wolf auf eine richtig gute Datenanalyse zurückgreifen. Es gibt mittlerweile 3 Untersuchungen von Fachleuten, die sich gefragt haben, gab es eigentlich in der Vergangenheit Übergriffe von wildlebenden Wölfen auf Menschen? In Nordamerika, in Europa, in Asien, im russischen Raum und anderen Gebieten. Und ich sage dann gerne, um es zu raffen, es hat im geografischen Europa, also das geografische Europa, ist ja nicht nur die EU, da gehören ja noch ein paar Staaten mehr dazu. In diesem geografischen Europa gab es von 1950 bis zum Jahr 2020 gab es 127 nachgewiesene Übergriffe von Wölfen auf Menschen. Nahbegegnungen, Kontakte. Und dann hat man sich angeschaut, was war denn da los? Und hat festgestellt, dass es eben in 107 Fällen waren es tollwutkranke Wölfe. Also 127 Fälle insgesamt in 70 Jahren, nicht pro Jahr, in insgesamt 70 Jahren in einem riesigen geografischen europäischen Gebiet. Und meistens waren es tollwutkranke Wölfe, die wir nicht wollen. Das ist ganz klar. Und in weiteren 20 Fällen spielte die Tollwut keine Rolle. Da gab es andere Motive, dass einzelne Wölfe sich da Menschen genährt haben. Das waren zum Beispiel angefütterte Wölfe zum einen. Wenn man Wölfe bedrängt, was man erstmal schaffen muss. Aber
ja,
das sind so unterschiedliche Motive.
Ich würde gerne noch mal zurück zum Rudel kehren, denn ich würde gerne noch von dir wissen, wie genau das Rudelleben in freier Wildbahn abläuft. Wie sieht das zum Beispiel mit jungen Wölfen aus? Was spielt da alles eine Rolle?
Ja, das hängt natürlich von der Jahreszeit ab. Wenn wir uns den Geburtszeitpunkt der Welpen anschauen, also den Wurfzeitpunkt, dann ist natürlich die eigene Mutter sehr bestrebt und zeitlich gebunden mit der ersten Phase. Wir kennen es wie beim Hundewelpen auch. Die ersten 2-3 Tage können die Welpen ihre eigene Körperwärme noch nicht halten. Die Mutter ist viel im Bau, da wird gesäugt, da wird Wärme gespendet. Aber auch das Taktile, das Berühren ist wichtig, wie bei Menschenkindern ja auch das wichtig ist. Dann kommt natürlich irgendwann der Zeitpunkt, das ist so häufig so plus minus 4. Woche, da kommen die kleinen Welpen, die dann so langsam auch angefangen haben zu hören und zu sehen. Kommen sie aus dem Bau. Wir haben ja in der Vergangenheit hier auch Handaufzucht gemacht. Das heißt, die Welpen haben am Anfang, sehen die aus, von den Ohren her betrachtet, wie so kleine Terrier mit so einem Schlappohr. Und dann kommt aber der Tag, da klappen die hoch. Mhm. Ja, der Knorpel scheint sich zu erhärten. Die gehen dann auch nicht wieder runter. Mhm. Und wir haben seinerzeit das geprüft. Wir haben so einmal am Tag in die Hand geklatscht. Ja, und als die Ohren noch so hingen, keine Reaktion. Bei den Welpen, die nach und nach die Ohren aufgestellt hatten, die zuckten dann. Mhm. Das heißt, ah, guck mal, jetzt hören sie uns. Mhm. Und dann gehen die Äuglein auf. Das heißt, der Lidspalt geht quer auf und man sieht stahlblaue Augen. Mhm. Und in der vierten Woche kommen die dann, wie gesagt, nach und nach raus und erkunden ganz vorsichtig, unsicher, motorisch, ganz plump das Bauvorfeld. Und im nächsten Moment sind sie wieder im Bau. Da haben wir wunderbare Aufnahmen auch gemacht von den Welpen, wie die hier immer wieder in den Bau zurückgegangen sind.
Sind sie genauso niedlich wie Hundewelpen?
Ja, ja. Ja. Ich hatte selber nie Schäferhundewelpen bisher, aber was ich so von Fotos kenne, die unterscheiden sich kaum.
Ja, das ist verdammt ähnlich, ne? Ja. Mhm. Und die spielen auch hammerniedlich miteinander. Also ja auch Wolfswelpen spielen ja miteinander und üben ja das Jagen und das alles. Und das ist schon, also wenn man die mal so sieht, das ist schon. Oh.
Und natürlich wird da auch viel gesäugt und gesaugt und das ist ja auch richtig und wichtig. Und es sind dann diese 8., 9., 10. Woche, wo die Mutter aber irgendwann auch sagt, so puh, jetzt aber auch mal gut, jetzt werdet ihr auf feste Nahrung umgestellt. Auch das konnten wir damals hier feststellen, als wir den handaufgezogenen Welpen irgendwann mal Hackfleisch haben, so sind wir angefangen, Rinderhack. Und dann so ein bisschen Milch noch dabei und dann konnte man richtig sehen, wie die, ich sag jetzt mal im Kopf, irgendwie freischalten und feststellen, oh, wir sind Raubtiere. Ja, bleibt mir mit eurer Milch weg, wir wollen Fleisch. Ja, das war richtig so Klick, wie so ein Schalter. Und in freier Wildbahn kommen die natürlich nicht mit Hackfleisch vorbei, die Eltern, aber sie holen eben Teile von gerissenen Beutetieren oder schlagen sich als Elterntiere selber den Magen voll. Ja, und sind, weiß ich, wie viele Kilometer unterwegs zurück zum Bau. Vielleicht schon alles, weil die Magensäure ja sehr aggressiv ist, schon angedaut. So, kommen zurück zu den Welpen, die ganz aufgeregt den oder die Mutter oder beide begrüßen. Müssen ja nicht immer beide auf die Jagd gehen. Und stupsen dann aber den Alten immer so auffällig in die Lefzen. Ja? Mhm. Und das führt unweigerlich dazu, dass das Elterntier sich übergibt, also der Würgereflex wird dadurch angeregt und dann liegt der mehr oder weniger vorangedaute Brei da oder Teile auf dem Boden und da sieht man dann auch die Natur der Welpen, dass sie sich darüber hermachen. Mhm. Glücklicherweise sage ich dann gerne, ist das bei uns Menschen etwas anders geregelt, aber bei Wölfen ist es so. Ja, und dann kommt aber eben auch die Zeit im Erkennen, dass die Welpen so rasant schnell wachsen. Und auch das haben wir hier bei der Handaufzucht gesehen. Also wer noch Popeye kennt, ja, diese Zeichentrickfigur mit diesen dicken Unterarmen, ja, was ja völlig übertrieben gezeichnet wurde, so sahen die Welpen aber auch aus. Die hatten Beine, wo ich dachte, mein lieber Herr Gesangverein, und schon richtig große Pfoten. Also es gab hier so eine Phase, so ein paar Tage, da hatte ich so, es stimmt natürlich nicht, aber ich hatte so den Eindruck, wenn das ganze Essen man nicht gerade nur für die Beine aufgewendet wird, ne, dass die wachsen und der Körper noch so dünn und schlaksig.
Der Kopf passt nicht.
Ja, genau, ja. Noch so noch lang gezogen, wo man denkt, oder wird es doch noch ein Collie, aber nein. Und wieder der Blick in die freie Wildbahn, das ist dann aber dann auch eben der Zeitpunkt, wo die Welpen schon zum sogenannten Rendezvous-Platz herübergebracht wurden. Das heißt, der Bau ist lange schon aufgegeben worden, weil Wölfe sind ja keine Baubewohner, so wie der Fuchs, sondern die brauchen das nur für den Geburtszeitpunkt und noch ein paar Wochen danach. Aber dann ist es eben auf dem Rendezvous-Platz auch nicht mehr weit hin, dass die Eltern sagen, so, und jetzt kommt ihr mal mit uns durchs Revier. Die Beine sind ja nun gestärkt genug, groß genug, hoch genug. Und jetzt zieht er mit uns so peu à peu, Step by Step durchs Territorium und lernt die große, weite Welt kennen. Mhm.
Ja, Wahnsinn, ne? Wann verlassen so junge Wölfe das Rudel und gründen die dann eigentlich ihr eigenes direkt? Ja. Oder wie läuft das ab?
Da gibt es so diese Werte 11 bis 22 Monate. Ich sage so rundweg im zweiten Lebensjahr gehen die meisten Wölfe aus dem Elternterritorium raus. Mag auch welche geben, die sind zu Spätzünder, die brauchen noch mal einen Moment länger. Gibt auch verschiedene Ablösegründe, weil sie von alleine gehen oder weil vielleicht auch die Eltern sagen, du, jetzt wird es auch mal Zeit, dass du weitergehst. Ne? Und letztendlich sind das dann Jungwölfe beiderlei Geschlecht, die durch die Gegend wandern. Manchmal werden sie auch Wanderwölfe genannt, weil sie eben schon auf der Suche nach einem eigenen Territorium sind. Durchaus sich aber einiges an Kilometern vom Elternterritorium entfernen. Wiederum wenige von denen können richtige Langstreckenabwanderer werden, können locker über 1000 Kilometer, wenn sie es denn möchten, Strecke zurücklegen. Und das finde ich dann wieder so spannend. Warum wandert ein Wolf 1200 Kilometer vom Elternterritorium weg, um dann zu sagen, Mensch, ich finde es irgendwie toll hier, hier bleibe ich. Wo ich als Mensch mir sage, was war doch unterwegs wahrscheinlich auch schon ganz oft schön, warum bist du denn da nicht angehalten? Ja. Können wir sie nicht fragen, ne?
Schade, ne?
Also fragen können wir sie, aber wir kriegen keine Antwort. Nee.
Wahnsinn auf jeden Fall. Ich habe mir noch das Wolfsheulen natürlich aufgeschrieben. Ja. Ist ja auch prädestiniert in Filmen, gerade jetzt ja auch Halloween-Zeit. Ja. Ja.
Und wir haben es auch gerade schon ein paar Mal gehört im Hintergrund.
Genau. Mhm. Was hat es genau damit auf sich? Warum machen wir das?
Ja, ist natürlich ein Element der akustischen Kommunikation. Können ja auch andere Geräusche von sich geben, aber das Heulen ist das bekannteste. Hat verschiedene Motive, um es zu machen. Das kann Heulen sein als Ausdruck einer Rudelzeremonie. Das ist das, was wir hier bei unseren Gehegewölfen festgestellt haben. Die werden ja morgens auch mal wach. Mhm. Hat natürlich jetzt keine großartige Vergleichbarkeit zum Leben in der freien Wildbahn. Aber hier haben die auch den Tag-Nacht-Rhythmus ähnlich wie wir. Wachen morgens auf, strecken sich und fangen erst mal an zu heulen. So, guten Morgen. Ja, da sind wir. Und, aber in freier Wildbahn kann es eben auch eine Rudelzeremonie sein, die auch den inneren Zusammenhalt zum Ausdruck bringen soll. Das kann aber auch ein einzelner Wolf sein, der Kontaktheulen vollzieht, um zu sagen, ich bin hier, ist noch jemand irgendwo hier in der Nähe oder um wieder zusammenzufinden. Oder vielleicht auch ein Stück weit Frustration, wenn die Welpen immer noch wieder am Rendezvousplatz verweilen müssen, die vielleicht schon so lange, und die Eltern gehen wieder auf die Reise, um Beute zu suchen, und heulen hinterher, müssen wir ja schon wieder verweilen, ja?
Ja.
Ja, gibt uns sicherlich noch andere Gründe.
Ja. Jetzt war ja gestern Vollmond.
Mhm. Und jetzt packst du aber.
Ich pack jetzt alles raus hier. Ja. In Filmen ist ja immer sehr gerne dargestellt Werwölfe. Habt ihr hier schon mal sowas nachts mit einem kleinen Augenzwinkern mitbekommen?
Also wir haben ja hier Veranstaltungen, wo wir den Vollmond nutzen. Das machen wir aber im Winter, wenn der schön hoch und hell steht, dass wir mit unseren Besuchern um 0 Uhr dann richtig die Wölfe zum Heulen animieren. Aber dieser Faktor Vollmond, den wir aus Gruselfilmen, aus Horrorfilmen kennen, ich denke, das ist in Szene setzen, denn Wölfe können an jedem Tag heulen, denn der Mond ist ja immer da, jeden Tag umkreist uns der Mond, wir sehen ihn nur nicht immer in seiner ganzen Pracht. Das ist nur ein Tag im Monat möglich. Und dann kann es ja ausgerechnet auch noch bewölkt sein. Nein, also ich glaube, das ist so Edgar Wallace und Hollywood-Faktor, der da rein interpretiert wurde. Weil irgendjemand muss irgendwann festgestellt haben, wenn wir das so machen, fangen die Leute an zu zittern.
Mhm. Das machen wir. Das ist noch mehr Grusel.
Ja. Ja, Frank, vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir haben heute sehr, sehr viel über den Wolf gelernt. Falls ihr euch jetzt fragt, wann das eigentlich passiert ist, wann der Wolf zum Hund wurde, da hat Lisa ja schon mal eine Folge gemacht. Die ist letztes Jahr Weihnachten erschienen. Könnt ihr auch gerne noch mal reinhören. Passt sehr gut an diese Folge dran. Aber wir haben ja auch noch eine kleine Überraschung für euch, denn es ist ja die 100. Folge und ihr könnt tatsächlich etwas gewinnen. Wir haben ein Gewinnspiel mit dem Wolfcenter Dörferden. Und Frank, vielleicht magst du ja mal erzählen, was man denn so gewinnen kann.
Ja, wir haben uns überlegt, um eben den Abend- und Nachtfaktor hier zwischen den Wolfsgehegen, also nicht drin, aber dazwischen erleben zu können, dass wir eine Übernachtung für zwei Personen in unseren sogenannten Tippis ermöglichen. Tippis sind Indianerzelte, hier allerdings auf einigen Komfort aufgelegt. Die sind wasserfest, wenn es doch regnen sollte, was ja glücklicherweise meistens nicht der Fall ist, mit einem Holzfußboden. Man liegt da gut behütet und warm. Und natürlich ist ein Frühstück dabei, das ist ja klar.
Also.
Rohes Hackfleisch?
rohes Hackfleisch. Auch rohes. Nein, und natürlich darf man sich unsere Ausstellung, also alles, was wir hier anbieten, natürlich mit anschauen. Und
die Wölfe eben hautnah, also naja, nicht hautnah, aber sehr nah dran erleben. Und mit den Wölfen gemeinsam auch eine Nacht verbringen, ist auch aufregend. Mhm. Erleben, glaube ich, nicht viele Menschen. Von daher ist wahrscheinlich die große Frage bei euch, wie könnt ihr mitmachen? Lisa und ich nehmen jetzt gleich noch ein Reel für euch auf. Das werden wir dann bei Instagram posten. Ihr werdet das jetzt also dann, wenn die Folge jetzt, wenn ihr sie anhört, ist sie ja draußen. Und dann werdet ihr auch das Video bei Insta finden. Und dort findet ihr dann alle Infos, wie ihr mitmachen könnt. Also einfach schnell mal rüber sliden zum Hunderunde-Podcast-Account bei Instagram. Und dann freuen wir uns auf euch, freuen uns auf ganz, ganz viele weitere Folgen. Und wollen auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank sagen, Frank, das war ganz wundervoll. Und wir schauen uns jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen im Park um. Mhm.
Und ich nehme vielleicht einen kleinen Wolfswelpen mit.
Leider keiner da im Moment.
Oh nein.
Dann nehme ich den da hinten, der da so schön singt.
Der große Schwere.
Der große Schwere.
Das würde mein Herz sehr erwärmen, muss ich ehrlich zugeben.
Ich bin aber sicher, du bringst ihn ganz schnell zurück, weil du es nicht mehr aushältst mit ihm.
Meinst du?
Ja, er wird dir alles auseinandernehmen. Das Auto, das Wohnzimmer. Dafür
ja,
sind sie nicht
aber gemacht. Wir haben so viel Grundstück, der könnte gut draußen wohnen.
Hat der denn auch einen Zaun, so wie wir, um das Grundstück drumherum?
Wir bauen gerade einen.
Auch so
okay,
Wohnen.
Wenn du dann eine Genehmigung bekommst.
Ich werde alles geben.
Ja, super. Vielen, 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 vielen Dank. Vielen Dank an euch auch nochmal. Es ist einfach wundervoll mit euch. Und wir hören uns ganz, ganz bald. Und habt hoffentlich ganz viel Spaß im Wolf Center Dörferden. Schaut auf jeden Fall beim Gewinnspiel vorbei.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Hunderunde. Eine Produktion von Antennen Niedersachsen.